Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Ich schaue gerade im Videochat in zwei sehr ratlose Gesichter, die sich fragen, was ich da eigentlich für eine komische Mucke eingespielt habe. Hallo Kai und hallo Frank.
Hallo.
Hallo Felo, hallo Frank.
Das Dream Team aus, bekannt aus, woher kennt man euch? Aus den Emiten natürlich, ich sollte das sagen, weil ich selber gerade in den Emiten ein ganz tolles Hörspiel mitgemacht habe. Das muss ich auf jeden Fall, mir wird immer gesagt, ich soll die Leute vorstellen. Mache ich jetzt hiermit. Ich, nur nicht sehr professionell. Frank, ja, du bist ganz neu im Podcast hier, zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen. Wo hört man dich denn so?
Ja, hallo Felo. Ja, wie du schon gesagt hast, bei den Emiten, bei dem Hörspiel, wo du ja eine Gastrolle hattest und ab Staffel 3 auch eine feste Rolle, ja. Da kann man dich dann richtig hören, genau wie Kai, der ist ja schon etwas länger dabei. Angefangen habe ich mit dem Sofa IMAX, mit einem Podcast mit drei Freunden, wo wir bei mir zu Hause über Filme sprechen und dann kam noch Trek Talk mit der lieben Sandra dazu, wo wir mit Star Trek Fans über ihr Leben mit Star Trek sprechen.
Da war ich auch schon.
Genau, über dein Leben haben wir auch schon gesprochen.
Mein Leben.
Sehr schöne Folge.
Ja, und Kai war schon ein paar Mal bei Data Sein Hals zu Gast und ich war im Retrocast, Retrocast. Hallo Kai, jetzt auch im Sumpf endlich mal dabei.
Ja, schön, dass ich auch hier mal dabei sein darf. Es gibt ja für immer ein erstes Mal und schön, dass wir heute über einen Film sprechen, den ich bis dato auch noch nicht kannte. Das Ehrlich? War ja, glaube ich, ein Vorschlag vom lieben Frank. Mhm. Also, ja, ich muss ein bisschen erklären, denn ja, ich habe den irgendwann mal gesehen, hatte den irgendwie positiv abgespeichert, aber nachdem ich mir den jetzt nochmal angesehen habe, hatte ich da nur noch ganz dunkle Erinnerungen dran. Also deswegen quasi eine Erstsichtung jetzt.
Toll. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist so ein Film, über den wir heute reden, ich stelle ihn direkt mal vor, auch ein Sheriff braucht mal Hilfe, Support Your Local Sheriff, von 1969 in der Hauptrolle James Garner, aber in einer Nebenrolle Harry Morgan, die Verbindung zum Sumpf, den wir als MASH-Fans, nämlich als Colonel Potter kennen. Der hatte, bevor er zu MASH kam, eine schon sehr lange Film- und Fernsehkarriere. Sehr viele Western hat er gedreht und mit zunehmendem Alter ist er von den Cowboy-Rollen meistens zu den Rollen Bürgermeister, Richter, Autoritätspersonen, auch in anderen Serien hat er häufig und gerne Richter und Anwälte gespielt. Jetzt habe ich den Namen von einem ganz, ganz tollen Film, wo er einen Richter gespielt hat, nicht im Kopf. Wenn er mir einfällt, verlinke ich ihn. oder er fällt mir nachher noch ein. Und Harry Morgan spielt hier in dem Film den Bürgermeister, Bürgermeister Ollie Perkins. Ja.
Woher ja, ich kenne ihn tatsächlich aus dem Film Schlappe Bullen beißen nicht. Das ist diese Komödie aus den 80er Jahren mit Dan Aykroyd und Tom Hanks. Dort hat er nämlich den Polizeichef gespielt.
Stimmt. Das war auch ein Remake einer Fernsehserie, wo er tatsächlich dieselbe Rolle gespielt hatte. Dragnet, glaube ich.
Ja, Dragnet, korrekt, genau. Polizeibericht auf Deutsch. Ja.
Genau. Und da hat Harry Morgan tatsächlich auch schon genau den gespielt.
Genau, aber daher kannte ich ihn und es hat einen Moment gedauert, bis ich ihn erkannt habe und zuordnen konnte. Das rattert bei mir im Kopf dann immer so durch, bis es dann irgendwie so blinken macht und übereinstimmt mit einem Bild, das ich ansonsten damit noch vergleiche. Aber ja, Schlappe Bullen beißen nicht. Ein spaßiger Film aus den 80ern.
Ja, er hat in den 90ern hat er auch in Hinterm Mond gleich links eine sehr schöne Rolle. Das ist diese Serie mit den Außerirdischen, die auf der Erde landen. Eigentlich wäre das auch mal was. Das bitte. Und da spielt er einen Universitätsprofessor, der von John Lithgow, der den Chef der Außerirdischen spielt und sich als ebenfalls Universitätsprofessor tarnt, immer angeschrien, weil Dick, der Meinung ist, alte Menschen sind immer schwerhörig und müssen immer angeschrien werden. Und Harry Morgan ist die ganze Zeit genervt, weil er die ganze Zeit angebrüllt wird. Das ist eine wunderschöne kleine Nebenrolle, die er da hat. Jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich vergessen. Macht nichts. Das war eigentlich so die Verbindung zu Mesh, haben wir jetzt hergestellt. Kommen wir direkt zum Film. Wie gesagt, Support Your Local Sheriff hat einen herrlich komischen Trailer, der sich mit dieser Aufforderung Support Your Local Sheriff, das war in den 60ern ein Werbeslogan, Support Your Local Police, die örtliche Polizei zu unterstützen. Also eine tatsächliche Werbemaßnahme für die Gemeinden, für Recht und Ordnung, bei Recht und Ordnung zu helfen. Und in dem Trailer sieht man am Anfang so ein paar herrliche alte Schwarz-Weiß-Slapstick-Szenen von irgendwelchen albernen Katastrophen, Auto-Crashs, wie man sie halt aus so alten Schwarz-Weiß-Slapstick à la Stan und Ollie kennt. Und diese Städte haben ihren Sheriff nicht unterstützt. Und dann kommen Szenen aus dem Film. Das ist, finde ich, ganz witzig. Es ist nur eigenartig, dass es so gar nicht aus dem Film, kommt.
Aus dem Film kommt das gar nicht. Dieses unterstützen Sie Ihre örtliche Polizei, Support Your Local Police, das war damals auf ganz vielen Autos als Aufkleber. Mhm. Und diesen Spruch kannte damals jeder. Und deswegen haben sie das auch als Filmtitel benutzt, so ein bisschen als Hommage an diesen an diese Werbekampagne, die du eben schon angesprochen hast.
Genau. James Garner, der hier die Hauptrolle spielt, der war zu der Zeit auch schon sehr bekannt durch Wildwest-Filme. Ist bekannt geworden durch die Serie Maverick. Das ist auch ein Titel, den man ziemlich gut kennt. Die meisten werden das, die Jüngeren, vielleicht eher unser Semester Jüngere, Film mit Mel Gibson verbinden, in dem Mel Gibson die Hauptfigur Brad Maverick spielt und James Garner tatsächlich ebenfalls eine Rolle hat als Marshall irgendwas, der sich dann am Ende als der Vater von Brad Maverick herausstellt. Angefangen hat er allerdings in den 50ern in der Serie Maverick als die Hauptfigur Brad Maverick, der auch ständig seinen alten Vater, My Old Pappy, zitiert mit irgendwelchen Sprüchen. Der dann auch irgendwann tatsächlich in der Serie auftritt und ebenfalls von James Garner gespielt wurde in Maske. Dazu kam dann aber, weil die Serie so erfolgreich war, das ist halt eine alte Schwarz-Weiß-Western-Serie und tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Die ist so ein bisschen komisch, es ist keine Comedy-Serie, aber hat sehr viel komische Töne, weil James Garner sich als Comedy-Talent erwiesen hat. Aber weil die Serie so erfolgreich war, kam sie mit dem Output nicht mehr nach. Also kam neben Brad Maverick noch sein Bruder Burt Maverick und dann der Cousin Bo Maverick, der aus England zurückkam und sich in England einen englischen Akzent angelegt hatte, gespielt von Roger Moore. Ein junger Roger Moore in Cowboy-Montur. Und diese drei Brüder und Cousins waren halt Glücksspieler, die durch den Wilden Westen zogen und ja, Abenteuer erlebt haben. Und diese Rolle so ein Glücksritter eigentlich, was dem alles gelingt. So ein Cowboy, schnell mit der Waffe, schnell mit lockeren Sprüchen drauf und kennt alle Tricks und ist immer sehr souverän und nichts, alles gelingt ihm so, nichts läuft wirklich so schief. Das ist so die Rolle, auf die James Garner, auf die war er so festgelegt, kam dann erst später mit der Detektivserie Rockford, Detektiv Rockford, Anruf genügt, kam ein bisschen aus der Western-Schiene raus. Der Typ war aber, den er da gespielt hat, war aber eigentlich immer noch derselbe, immer noch der Schlaumeier, der es drauf hat.
Ja, es geht zwar immer alles ein bisschen schief, aber im Endeffekt kommt er dann immer da an, wo er hin wollte, und es ist zum Ende doch alles wieder gut. Ich habe auch mal bei der Serie Letigo, das war der andere Film, Maverick reingeguckt. Die hat ja tatsächlich 124 Folgen gehabt.
Ja.
Und in 15 war Roger Moore dabei. Die gibt es auch im Streaming zu sehen, aber es ist nicht einfach, die zu gucken. Das ist so eine schöne Schwarz-Weiß-Serie, aber die haben sie nachkoloriert. Aber scheinbar mit so einer KI irgendwo, da kommen die Farben immer nicht so richtig hinterher. Das heißt, wenn die das Gesicht bewegen, haben sie immer kurzfristig die Farbe von der Mauer dahinter, bis die Farbe den Personen hinterherkommt. Und wenn die Kamera schwenkt, dann versuchen die Farben alle hinterherzukommen. Und wenn du das guckst, dann denkst du, warum lassen sie das nicht einfach in Schwarz-Weiß? Das sieht wesentlich besser aus. Aber es macht auch Spaß, die zu gucken. Es ist eigentlich so wie dieser Film, den wir jetzt gucken, nur nicht so richtig als Komödie, wie du schon gesagt hast. Es ist alles ein bisschen ernst, aber mit dem Augenzwinkern, und macht tatsächlich Spaß zu gucken.
Also ich habe die Serie tatsächlich auf Schwarz-Weiß gesehen, auf archive.org findet man alle Folgen, auch in den meisten in recht guter Qualität, aber eben tatsächlich in Schwarz-Weiß. Und in einer dieser Folgen, die Episode heißt The Sheriff of Duck and Shoot, wird eigentlich schon genau die Geschichte erzählt, die wir heute in Support Your Log
Sheriff. Genau, also sozusagen die große Verfilmung dieser einen Folge.
Ja. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Ich habe das erst so kurz vorher vor der Aufnahme erfahren, sonst hätte ich sie mir tatsächlich nochmal angeschaut. Weil Maverick sich mittlerweile zu einer meiner Wohlfühlserien entwickelt hat. Und ich schaue mir tatsächlich lieber die alten Schwarz-Weiß, nicht KI-koloriert an.
Ja, aber der Nachteil ist, da ich das Englisch nicht so gut kann, muss ich auf diese Serie zurückgreifen, weil die hier deutsch synchronisiert ist. Auch recht gut, aber man merkt immer, dass es einer der Serien ist, die sie damals immer so komplett synchronisieren mussten. Das heißt, nicht nur die Stimmen, sondern jedes Geräusch.
Ah.
Das heißt, wenn die nicht sprechen, ist fast immer ganz still. Es sei denn, es laufen gerade irgendwelche Pferde vorbei. Das war ja früher bei manchen Serien oft so, dass sie dies alles komplett synchronisieren mussten. Jedes Geräusch, was da drin vorkommt. Und da hörst du natürlich oft keinen Wind oder keine Hintergrundgeräusche oder so. Aber auf jeden Fall, mir ging das genauso wie du. Ich habe das mit der The Sheriff of Duck and Shoot auch erst hinterher gesehen, dass das darauf basiert, und habe dann vorher leider eine andere Folge geguckt. Sonst hätte ich mir auch die angeguckt, aber.
Ach ja, Gott, kann man alles nachholen. Wir müssen das nicht hier direkt vergleichen. Aber du kannst mir gerne mal die Links schicken, den Link zu der synchronisierten, kolorierten Fassung der Serie.
Ich werde beide
Versionen in den Shownotes verlinken, für alle, die es interessiert, weil mich würde es tatsächlich auch sehr interessieren, wie das aussieht und wie sich es vor allem auf Deutsch anhört.
Da muss man so einen Zusatzkanal bei Amazon buchen. Das kostet. Okay. Aber die ersten 7 Tage sind kostenlos. Das heißt, da kann man reingucken und es dann wieder kündigen. Und dann hat man schon mal so weit gesehen, wie man möchte.
Das ist nicht schlecht. Man muss alle Tricks ausnutzen. James Garner hat später nochmal Maverick gespielt. Und daher kannte ich den nämlich tatsächlich. In den 80ern gab es ein Remake der Serie. Ich glaube, es gab auch nochmal ein Remake von einem einzelnen Film. Aber in den 80ern hat er einen älteren Maverick gespielt, der sich zur Ruhe setzen will und in irgendeiner Stadt einen Saloon gewinnt und eine Ranch kauft und sich mit dem örtlichen Sheriff zusammentut und all das. Und die Serie kannte ich, und da mochte ich ihn sehr, weil James Garner zum einen einfach schon älter und gesetzter war in den 80ern. Da war er schon einfach nicht mehr jung. Da war er jemanden, dem man das abgekauft hat, dass der schon dass der jetzt in dem Alter ist, wo er sich gerne zur Ruhe setzen will. Und es ist ihm nicht alles gelungen. Der hatte immer wieder Probleme, Rückschläge. Der hatte so dieses typische James Garner Gesicht, wenn irgendwas nicht klappt. Und das ist etwas, was ich bei James Garner wirklich liebe, dieses Comedy-Talent. Er ist eigentlich der Straight Man. Er ist groß, gut aussehend, alles funktioniert, er ist schlagfertig. Aber dann passiert irgendwas. Und irgendwie werden ihm Steine in den Weg gelegt. Irgendwas klappt nicht. Und er schaut, kann so herrlich hilflos blöd aus der Wäsche schauen. Das mag ich total.
Ja, das kann man auch nicht nachmachen. Das kann man auch nicht erklären. Das muss man sehen.
Ja, tatsächlich. Und hier, ja, wir schauen mal, wie sich das hier in, auch ein Sheriff braucht mal Hilfe, sein komödiantisches Talent abspielt. Ich glaube, den Film hat er selber produziert. Er war selber mit seiner Produktionsfirma an dem Film beteiligt. Hat dann auch die Hauptrolle gespielt in den Nebenrollen. Joan Hackett als Broody, Harry Morgan als Mayor Ollie Perkins, Bruce Dern als Joe Danby.
Den habe ich gar nicht erkannt. Also klar, ich kenne Filme mit Bruce Dern, halt auch eher aus den späteren Zeiten, so 80er Jahre, aber ich hätte den niemals hier in dieser Rolle erkannt.
Mit Bart, es ist wirklich absurd. Wir hatten den ja im Sumpf gerade eben erst mit meine teuflischen Nachbarn. Auch einfach
den mag ich sehr, den Film. Ja. Ja.
Ich kenne den hauptsächlich aus Silent Running.
Oh ja.
Oder Familiengrab. Oh.
Silent Running, natürlich großartiger Science-Fiction-Film.
Oh ja.
Der ist toll.
Und hier synchronisiert von Uwe Friedrichsen, das ist auch toll.
Ja, ich habe es leider jetzt beim letzten Mal auf Englisch gesehen.
Ja, wieso leider?
Nee, ich wollte immer wieder mal umschalten, aber mein Player hat die deutsche Tonspur nicht abspielen wollen. Ich hatte da etwas Probleme. Leider gibt es das jetzt im Stream bei Amazon auch nicht mehr im Angebot. Man muss den Film seit kurzem leihen oder kaufen. Und,
ich habe ihn als DVD gehabt.
Ja, ich hatte ihn auch als Sicherheitskopie einer DVD. Und da hatte ich jetzt Probleme mit der deutschen Tonspur. Und den Untertiteln, aber das hat bei dem Film auch mir irgendwie nichts mehr ausgemacht. Ich habe den jetzt in den letzten 2 Jahren 3-mal gesehen. Und zuvor eben vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren ich den als Kind, als Jugendlicher, keine Ahnung, ich kannte den auf jeden Fall von früher. Und ich kannte die Geschichte noch woanders her, nämlich aus Fix und Foxy. Mhm. Es gab in Fix und Foxy eine Comicreihe Tom und Klein Biberherz. Das war auch so eine Wildwest-Geschichte. Und die hatten tatsächlich genau die gleiche Geschichte wie in Support Your Local Sheriff. Bis auf alle Details mit der Kanone und allem. Und als ich zum ersten Mal den Film gesehen habe, dachte ich, boah, das ist ja wie in Fix und Foxy. Das gibt's ja nicht.
Verrückt. Besonders, wenn man das so rumsieht und nicht andersrum. Ja,
ja genau, Fix und Foxy war zuerst da. Das geht ja wohl nicht anders.
Ich weiß noch, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, wo ich noch zur Schule gegangen bin, weil das tatsächlich einer der Filme waren, über die wir in der Pause gesprochen haben als Kinder. Wie er über die Straße gelaufen ist und gesagt, stopp, stopp, jetzt mal das Schießen einstellen und all sowas. Daran kann ich mich noch erinnern, dass wir uns da kaputt drüber gelacht haben, wenn wir in der Schule darüber gesprochen haben.
Das könnte tatsächlich auch eine Kindheitserinnerung bei mir sein. Weil es würde in die Zeit passen. Es würde irgendwie ganz gut dazu passen, dass ich das auch als Kind gesehen habe, weil es waren so die Sorte Filme, die wir als Kinder gerne gesehen haben, wo wir unseren Spaß dran hatten, weil wir überhaupt gerne Western gesehen haben und Komödien, Western-Komödien auch und das könnte der Film auch eine Kindheitserinnerung sein, weil ich es ehrlich gesagt einfach nicht weiß, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Aber der Neuling, also der Erstseher, soll mal zu Wort kommen. Kai, du hast dich bereit erklärt, uns die Geschichte zusammenzufassen.
Ich habe das auch getan und kann das gerne mal vortragen. Ist natürlich, weil der Film auch relativ, sag mal, umfangreich ist, um da alles aufzufangen, werde ich jetzt mit Sicherheit mal 2-3 Minuten vorlesen. Aber ich glaube, das ist dann gut genug, dass jeder irgendwie nachvollziehen kann, um was es überhaupt in diesem Film geht. Ja. Also,
ich lehne mich mal zurück.
Jason ist eigentlich nur auf der Durchreise. Sein großes Ziel: Australien. Da ihm aber das Geld ausgeht, bewirbt er sich im fiktiven Örtchen Calendar spontan als Sheriff. Natürlich mit der Bedingung, dort nebenbei auch nach Gold graben zu dürfen. Sein erster Fall ist Joe Danby, ein eher begriffsstutziger Revolverheld, der in aller Öffentlichkeit einen Mord begeht. Jason sperrt ihn kurzerhand ein in ein Gefängnis, welches sich noch im Bau befindet und aktuell über keine Gitter verfügt. Mit cleveren Tricks schafft er es trotzdem, ihn darin festzuhalten. Das Ganze gefällt dem gefürchteten Papi Danby natürlich überhaupt nicht und dementsprechend wird er da seine Maßnahmen ergreifen. Mit seinen unorthodoxen Methoden bringt der neue Sheriff die Stadt auf Vordermann. Unterstützt wird er vom kurzerhand angeheuerten und etwas trottelig wirkenden Hilfs-Sheriff Jake und der schlagfertigen Prudy, der Tochter des Bürgermeisters. Da die üblichen Einschüchterungsversuche nicht fruchten, setzt Papi Danby auf härtere Bandagen. Er heuert Killer an, die Jason aus dem Weg räumen sollen. Doch alle Attentatsversuche scheitern grandios. Schließlich reicht es Papa Danby. Er ruft seine gesamte Sippe zusammen und rückt mit einem ganzen Familienheer in Calendar an, um seinen Sohn endlich gewaltsam zu befreien. Doch auch ein Sheriff braucht mal Hilfe und es wird ein Versuch gestartet, die Einwohner von Calendar zur Unterstützung hinter Jason zu versammeln, was selbstverständlich kläglich scheitert. Zusammen mit Jake und Prudy setzt sich der Sheriff zur Wehr und ja, wie immer auf seine ganz eigene unkonventionelle Art, mit der er letztlich siegreich ist. Zum Abschluss verlobt er sich kurzerhand mit Prudy und bleibt erstmal in Calendar, hält sich aber trotzdem eine Hintertür offen, in Richtung Australien weiterzuziehen.
Australien. Perfekt. Quickly der Australier.
Ja.
Ja, wer,
ja, Australien ist ja so ein Running Gag, genau, eigentlich in dem Film. Also Australien fällt ja gefühlt in jedem vierten Satz irgendwie mal. Also eigentlich,
ja, immer wenn er wieder sagt, ich wollte ja nie ein Geheimnis draus machen, dass ich eigentlich nur auf dem Weg nach Australien bin.
Ja.
Bin nur auf der Durchreise. Übrigens, Jake, gespielt von Jack Elam, großartiger Charakterkopf. Ja. Mir ist das neulich erst aufgefallen, dass Jack Elam, der hat diese auseinanderstarrenden Glotzaugen, was daran lag, dass er ein Glasauge hatte. Den sieht man am Anfang in Spiel mir das Lied vom Tod. Das ist mir nie wirklich bewusst gewesen, dass er einer von diesen drei, ich glaube, es sind drei Revolverhelden sind, die am Bahnhof warten, dass
bei dieser unglaublich langen Szene am Anfang, ja.
Unglaublich lang. Und du siehst ganz lange auf sein Gesicht, wie die Fliege in seinem Gesicht landet und er versucht, die Fliege wegzublasen. Das geht endlos.
Ach, der
lang.
War das, ja.
Der
ja,
war
ja.
Das. Großartig. Ja. Ganz toller Charakterkopf.
Ja, ich kenne den auch, aber auch erst aus den 90er Jahren. Da hat er nämlich in dieser Serie mit Terence Hill Lucky Luke in einer Episode mitgespielt. Und das auch auf so eine großartige Art und Weise, dass der sich bei mir einfach so eingebrannt hat. Also es ist einfach ein Gesicht, das vermutlich sehr häufig auch Antagonisten gespielt hat, ja. Aber halt auch genau wie in diesem Film hier dann teilweise so ein bisschen, ja, so verpeilt wirkende oder so ein bisschen, ja, schwierige Charaktere, die halt einfach dafür da sind, so ein bisschen albern zu wirken.
Ja, die haben ihn gerne als den Trottel eingesetzt. Einfach durch das Glasauge konnte der so herrlich in zwei verschiedene Richtungen starren. Und dann hat er so dieses Gesicht, das dadurch unglaublich gleichzeitig grimmig mit den Augenbrauen und dämlich wirken kann. Und
ja, aber auch teilweise sehr verzweifelt, ja, oder so. Also der hat irgendwie alle Gesichtsausdrücke in einem verbunden, aus welchem Film ich ihn auch noch kenne. Das war einer der ersten, die ich im Retrocast damals mit Gregor besprochen habe. Der Ritter aus dem All.
Wo ich ihn hauptsächlich hier kenne, ist der Auf dem Highway ist die Hölle los. Da hat er ja diesen Arzt gespielt, den sie hinten mitnehmen. Und der dann immer verrückt aus der Tür geguckt hat.
Oh ja, richtig, natürlich. Oh, großartig. Ja, man kennt den einfach. Der ist in so vielen Nebenrollen.
Unglaublich viele Filme mitgespielt.
Ja,
und hier in diesem Film haben sie darauf geachtet, ihn nur im Profil zu filmen, weil sie Angst hatten, dass das komisch aussieht oder zu komisch aussieht, wenn man sein Glasauge filmt.
Das Verrückte ist, ich habe das auch gelesen und ich dachte mir, das stimmt doch gar nicht.
Ich habe es auch hinterher gelesen. Ich habe nicht drauf geachtet.
Weil ich habe es auch hinterher gelesen. Dachte mir, das kann einfach nicht stimmen. Das ist so ein Filmfact, der irgendwie irgendwo herkommt. Aber mir ist wirklich aufgefallen, wie oft sie ihn von vorne zeigen, weil sie gerade eben diese in zwei Richtungen Glotzen von ihm tatsächlich für Comedy-Zwecke hier eingesetzt haben, weil sie ihn hier so ein bisschen als den Dorftrottel eigentlich darstellen wollen. Der ist ja, bevor er zum Hilfs-Sheriff ernannt wird, ist er ja tatsächlich so ein Typ, der im Stall arbeitet und Pferdescheiße schaufelt. Das wird immer wieder gesagt und da haben sie ihn tatsächlich auch so eingesetzt filmisch, und das daher wundert mich, dass wo dieses Trivia herkommt.
Ein Mythos,
den wir hier also, debunken.
Ja, diese Dorftrottel-Sache behalten sie ja irgendwie auch bei. Also klar, er wird Hilfs-Sheriff und macht seinen Job meiner Meinung nach sogar so solide. Und er gilt ja auch laut Aussage von Jason als ein relativ schneller Schütze. Er ist zwar nicht sonderlich präzise dabei, aber schnell.
Ja. Kann schnell ziehen, aber nichts treffen. Ich meine doch, war nah genug dran am Anfang, dass er dann auch zufällig getroffen hat.
Naja, es ist ja ohnehin so, der Mythos des Gunman im Wilden Westen, der ist ja auch tatsächlich, der stimmt mit der Realität nicht überein. Also so ein echter Gunman, so ein Revolverheld, so ein Shootist, wie das eigentlich damals eher genannt wurde. Übrigens auch ein großartiger Film, The Shootist, mit John Wayne in einer seiner letzten Rollen. Und da spielt auch Harry Morgan, ich glaube auch den Bürgermeister. Nicht komisch, der Film, sondern wirklich sehr ernst. Fantastischer Film. Sehr zu empfehlen, aber wie komme ich jetzt gerade? Solche Gunmen, solche Revolverhelden, die waren in der Regel nicht schnell. Das waren, also dieser Mythos, schnell ziehen und durch die Münze schießen, alle möglichen Tricks können, Revolver wirbeln lassen und alles. Ein guter Revolverheld genau geschossen und hat mehr auf seinen Ruf aufgebaut als auf tatsächliches Können. Schnelles Ziehen war in den meisten Fällen gar nicht unbedingt so wichtig. Treffen war wichtiger, weil die Revolver waren meistens nicht besonders zuverlässig konstruiert. Auf größere Entfernungen haben die nicht getroffen. Das heißt, so ein Duell hat meistens immer etwas länger gedauert, weil sehr viele Schüsse abgegeben wurden, bis einer getroffen hat. Und nach den ersten ein, zwei Schüssen hat man nichts mehr gesehen, weil das Schwarzpulver in den Patronen so einen starken Rauch entwickelt hat. Also diese typischen Klischees, die man auch hier im Film hat, das durch die Münze schießen, das ist alles nicht wahr. Auch das schnelle Ziehen ist alles ein Mythos, der sich später erst in Groschenheften und Wildwestfilmen aufgebaut hat.
Aber es sieht halt gut aus und hat eine gute Wirkung. Aber aus der Hüfte schießen bringt wahrscheinlich auch nicht so viel. Da wird man schon richtig gezielt haben, um natürlich was zu treffen. Ja. Und auch durch diese Münze schießen ist ja eigentlich unmöglich. Ja. Auch wenn sie das in einem anderen Film, in Winchester 73, auch gemacht haben. Da hat das ja, war das James Stewart? James Stewart war es, ja. Da haben sie es ja auch mal gemacht. Und das ist ja in diesem Film, werden ja auch ganz, ganz viele alte Western persifliert. Mhm. Also 12 Uhr mittags haben sie dabei gehabt, dieses Winchester 73 und auch ganz viele andere. Auch der Anfang, das fängt ja damit an, dass jemand begraben wird. Und die Rede war ja alleine schon toll, fand ich am Anfang.
Ja, ich fand das auch super. Sie wussten gar nicht, wer das ist. Er ist an irgendeiner Krankheit gestorben, bei der man auch nicht weiß, was es war. Und hoffentlich kam ihm keiner zu nahe, damit er auch irgendwie sich noch infiziert hat damit. Und das Ganze wird ja super absurd, weil während man ihn eigentlich gerade vergraben möchte, wird, glaube ich, eine Dame aufmerksam, dass da irgendwie was funkelt. Und das Moment, da ist ja Gold. Genau. Und das ist einfach irgendwie so herrlich bekloppt am Anfang. Und dann sieht man ja auch minutenlang einfach eine Szene, wo ganz viele so Pferdewagen und alles einfach in diese Stadt fahren. Ja, also das ist einfach.
Weil schon, halt der Goldrausch ausbricht.
Ja. Und das ist eine Anspielung auf den Western Westwärts zieht der Wind oder auf Englisch Paint Your Wagon. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingswestern. Der fängt ganz genau gleich an. Da wird am Anfang einer soll einer begraben werden und sie sehen dann halt, dass da Gold drin ist und springen genauso wie hier da rein. Und der ganze Vorspann besteht auch daraus, dass die ganzen Wagen und Waggons, ja, oder wie heißen die, Planwagen da Richtung Westen fahren während des Vorspanns, genau wie hier. Also es ist fast der gleiche Anfang. Und ich, wie gesagt, ich liebe ja diesen Film Paint Your Wagon da. Es ist auch gleichzeitig ein Musical mit Lee Marvin und Clint Eastwood.
Ach, I was born under a wandering star.
Wollte ich gerade sagen, das Lied kommt da raus. Und wer Clint Eastwood mal singen sehen möchte, es sind nicht unbedingt die besten Stellen in diesem Film, aber es
sind auch nicht die besten Sänger. Auch Lee Marvin ist nicht der beste Sänger. Es ist ganz schlimm. Aber, ich
aber liebe, I Was Born hat er gut hingekriegt.
Ich liebe das Lied I Was Born Under the Wagon. Aber man merkt ihm an, dass er nicht singen kann. Das ist eigentlich nur so ein Gebrumme die ganze Zeit. Es ist fantastisch.
Er spricht ja eigentlich nur brummenderweise.
Ja, genau. Naja, und dieser Song, der drückt ja auch dieses, diesen Drang weiterzuziehen aus, dieses Wanderdasein, dieses Westwärtsziehen. Australien, die letzte Grenze, wenn die Westküste erreicht ist, immer weiterziehen. Also das, was ja auch bei Lucky Luke das ewige Thema ist, am Ende jedes Comics zieht Lucky Luke in den Sonnenuntergang. I'm a lonesome cowboy, I was born under a wandering star.
Aber der Film macht echt wirklich großen Spaß, also wer so Western-Komödien mag und auch Musicals, kann sich den auch ruhig mal angucken.
Den muss ich mir mal wieder anschauen. Ja, das ist tatsächlich lange her und ich finde den auch großartig.
Geht auch 2,5 Stunden.
I was born under a wandering star. Das hat Kalkofe, Kalk und Welk haben das, glaube ich, mal persifliert. I was born von einer Frau von vorn. Oh mein Gott, das sind Erinnerungen, die da hochkommen, die ich lieber vergessen hätte. Mich hat diese Szene am Anfang tatsächlich gewundert. Also so vieles an der Figur Prudy, das ist die Tochter des Bürgermeisters, ist mir irgendwie, stößt mir quer auf. Da ist so ein ganz komisches Frauenbild gebaut. Sie ist, Kai, du hast sie als schlagfertig bezeichnet, das stimmt auch irgendwie, aber gleichzeitig ist sie chaotisch und
tollpatschig. Einfach 100% tollpatschig. Also irgendwie alles, was schief gehen kann, läuft bei ihr schief. Sie brennt ihr eigenes Kleid ab, weil sie versehentlich gegen den Ofen kommt und ihr fallen Dinge runter und sie stößt scheinbar überall dran. Das ist mir tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen mit so einem Geschmäckle aufgefallen, dass man es da so ein bisschen übertrieben hat. Aber da der Film letztendlich ja auch, ich sag mal, verschiedene Dinge bewusst überzeichnet, konnte ich es ihm dann doch verzeihen.
Es ist einfach so, was mich stört, ist weniger die Tollpatschigkeit. Damit käme ich gut zurecht. Es ist so die Hilflosigkeit. Sie soll mir als schlagfertig und tough verkauft werden, aber eigentlich wirkt sie die meiste Zeit hilflos. Zum Beispiel, wenn sie da das Gold entdeckt und dann erstmal ihrem Vater sagt, hey Papa, da ist Gold, da ist Gold. Es ist auch erstaunlich, sie gilt wohl als diejenige, die das Gold entdeckt hat. Sie ist die reichste Frau. Später wird gesagt, sie ist die reichste Frau im Ort, weil dieser Ort, das ist ja eine Boomtown, wie man das nennt, also über Nacht aus dem Boden geschossen. Am Anfang sieht man nur ein paar Zelte da rumstehen. Also das ist eine arme Siedlung, solange bis sie Gold gefunden haben und dann über Nacht schießt dann diese Stadt aus dem Wald und aus dem Boden. Und sie ist die reichste Frau im Ort, weil sie, zumindest habe ich das so verstanden, diese erste Goldmine entdeckt hat. Also das Gold, das man da in dem Grab gefunden hat. Dummerweise sagt sie das gar nicht laut. Sie flüstert das ihrem Vater zu und kurz darauf sagt dann ein anderer, der da am Grab steht, da ist Gold im Grab. Und dann springt sie runter in das Grab und sagt, das ist meins, schlägt um sich und fängt sofort das Flennen an. Und ich dachte mir...
Aber sie war die Erste, die drinne war und darum war es wahrscheinlich ihr Fund. Und aber als Frau in der Zeit und in der Zeit, wo der Film gedreht wurde, war es eigentlich schon eine besser dargestellte Frau im Gegensatz zu anderen Filmen damals.
Ja gut,
Da das eine Komödie ist und das ein bisschen überzeichnet ist, stört das mich auch nicht ganz so. Das Einzige, was mich in dem Film auf das Frauenbild vielleicht ein bisschen stört, ist, dass es wirklich die einzige Frau ist, die in diesem Film mitspielt.
Ja, außer den, ja gut, es sind noch die...
Was gibt's noch? Oder später im Bordell oder was das sein soll, als alle ja, rausgestürmt aber
die,
kommen. Ja.
Die kommen nur mal vorbei. Ja, aber es gibt viele Hauptdarsteller, in Anführungszeichen, aber eine Frau, die mehr nur einmal die Frau, die sie auf der Straße treffen, mit der wechseln sie mehr als zwei Worte. Ja, aber sonst ist es wirklich die einzige Frau, die da mitspielt.
Na gut, und es ist so eine Pioneer, also so eine Wildweststadt, da gibt es keine Frauen. Das sagen sie auch an einer Stelle. Wir haben eigentlich keine Frauen in unserer Stadt, außer den Huren im Bordell. Also weil sie sich eigentlich, unsere Stadt ist, weil sich die Stadtväter besprechen, die Stadt ist überhaupt nicht sicher, überall wird geschossen, eine anständige Frau kann abends nicht mehr alleine auf die Straße gehen und dann meint einer, wir haben hier keine anständigen Frauen, wir haben so gut wie überhaupt keine Frauen. Und daher ist es schon irgendwie verständlich, dass Prudy mehr oder weniger die einzige Frauenrolle in dem Film ist, aber es stimmt schon, es ist...
Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie immer versucht hat, sich so ein bisschen wie ein Mann zu benehmen und dass es dadurch auch vieles schiefgegangen ist, auch als sie am Anfang diesen Streit schlichten will und so und dass sie da nicht mithalten kann, rein kräftemäßig, ist ja auch ganz klar. Aber gemessen an anderen Darstellern wie dem Hilfs-Sheriff oder dem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, der ständig im Knast sitzt.
Joe Danby.
Joe Danby, die wirken eher dämlich.
Ja, das auch.
Ja, das stimmt.
Also sie wirkt ja nicht dämlich oder so, also Prudy. Sondern tatsächlich einfach nur tollpatschig. Also ihr passiert jedes Missgeschick, das man mitnehmen kann.
Ja, ich finde halt, es ärgert mich, dass sie hilflos wirkt. Dass sie tatsächlich zum Beispiel, als sie da in dem Grab ist und die anderen kommen, fängt sie eigentlich ziemlich schnell das Flennen an. Mein Gott, ihr sollt weggehen. Und ich denke mir, was müssen das alles für Gentlemen sein? In der Zeit hätte eigentlich niemand darauf Rücksicht genommen, dass die sagt, das ist mein Gold und das ist dann letzten Endes ihr Gold. Sie ist einfach viel zu häufig so verzweifelt, hilflos, immer gleich, ja nicht direkt am Losheulen, aber immer so kurz davor. Und am Schluss braucht sie halt einen starken Mann, der sie beschützt. Das ist die letzte Szene, um gleich mal so ans Ende vom Film kurz vorzuspringen, es soll auch eine Szene, die ich ganz schrecklich finde, das soll irgendwie gezeigt werden, dass sie tollpatschig ist. Sie reitet auf einem Pferd, das wild durchdreht wie so ein Rodeo, weil ein paar Rowdies Feuerwerkskracher unter das Pferd werfen. Und ich dachte mir, was ist das denn für eine Scheißszene? Die halt hier einen lustigen Streich in Anführungszeichen spielen und dann kommt Jason dazu und sagt ihr, spring runter. Sie knallt runter auf die Erde und er sagt den Rowdies, das ist mein Mädchen. Wenn ihr euch mit ihr anlegt, dann legt ihr euch mit mir an. Ach so, ja, Entschuldigung. Und dann nimmt er sie auf den Arm und trägt sie weg und jetzt verloben sie sich.
Aber ich finde auch die Szene war auch sehr überflüssig und passte auch irgendwie nicht zu dem Film. Die hätten sie auch komplett weglassen können.
Komplett?
Ja.
Die war total unnötig und hat eigentlich nur noch mal gezeigt, er bringt jetzt auch das noch in Ordnung, der souveräne Sheriff bringt jetzt auch noch die Frau in Ordnung, indem er sie halt heiratet und sie beschützt vor, wovor? Vor sich selbst, vor den anderen im Ort. Also ganz am Ende vom Film hat es mich echt nochmal gerissen. Das ist,
Ja, wie gesagt, das habe ich auch gedacht, auf die Szene hätte man eigentlich komplett verzichten können.
Die war so ein bisschen Fremdscham-mäßig. Also sie am Ende dann auf seinem Arm hier so ist und er dann ihr sagt, so, du bist jetzt meine Braut und sie quasi gar nicht gefragt hat, sondern so, ach, ist das so? Und ach ja, dann, wenn du das sagst, ja, dann ist das halt so. Also so, als wäre das jetzt so ein Besitz. Also ja, das ist schon so ein bisschen unangenehm gewesen.
Ist es ja auch letzten Endes. Sie ist die reichste Frau im Ort und wenn er sie heiratet als ihr Ehemann, gehört ihm das ganze Gold, gehört ihm alles, was sie hat. Also rechtlich gesehen ist sie jetzt sein neuer Besitz. Und das ist ganz, ganz.
Das ist wirklich ein bisschen schwierig, ja. Vor allem aus der Perspektive betrachtet, dass Jason eigentlich dort ist, weil ihm die Kohle ausgeht, er dringend Kohle braucht. Mhm. Und ja, die Person mit der meisten Kohle ist zufällig Prudy und das hat am Ende auch so ein bisschen, ja,
obwohl man, ich glaube, ich habe ihm das nicht so, man konnte ihm das, glaube ich, nicht vorwerfen. Er hat nicht den Eindruck gemacht, als wenn er es aufs Geld abgesehen hat, glaube ich.
Nee, das muss man auch ehrlich sagen, das war eher so am Schluss noch so der kleine Bonus dazu, weil er hätte ja sonst die ganze Zeit schon machen können. Also sie haben ja den ganzen Film über immer wieder angebandelt. Hätte er es auch einfach auf ihr Geld abgesehen, hätte er ihr von vornherein den Hof gemacht. Aber er stellt ja von vornherein klar, ich bin nur auf der Durchreise. Wenn du was Ernstes mit mir anfangen willst, da bin ich nicht der Richtige dafür. Ich bin bald wieder weg. Das wird von ihr dann auch sehr, also das nimmt sie eher übel, dass er ihr das sagt. Das fasst sie nicht gut auf. Die beiden haben eher eine komische Romanze am Laufen, die immer irgendwie so ein bisschen awkward ist.
Ja, meiner Meinung nach haben die beiden aber auch keine gute Chemie. Also ich habe das irgendwie nie so richtig nachempfunden, dass da jetzt irgendwie Emotionen im Spiel sein sollen. Deswegen auch so meine kleine Interpretation, dass Jason es doch vielleicht doch nur auf die Kohle abgesehen hat.
Ja, soll es wohl nicht sein, aber tatsächlich fehlt die Chemie. Aber,
ja.
Ist euch auch der Star Trek Gedächtnisfelsen aufgefallen, während sie das Dynamit mit dem Dynamit an dem Felsen nach Gold gesucht haben?
Nein, da habe ich gar nicht.
Ja, das ist hier dieser kleine Felsen, wo dann auch diese Unterführung da irgendwie noch so ist. Also, ja, das
sieht so ein bisschen aus wie der Wächter der Zeit oder so.
Ja, in der Tat. Ja.
Ah, nee, da habe ich, ich weiß, was ihr meint.
Ich musste da irgendwie sofort an Star Trek-Kulissen denken aus der alten Klassik-Serie.
Ja, ich dachte auch, der Gorn ist da auch irgendwo um die Ecke. Also, da ist nicht weit weg.
Ja, gut, ich meine, in den Ecken ist unglaublich viel gedreht worden. Also gerade so rund um Hollywood herum findet man so alles wieder. Das hatten wir ja auch schon hier. Ich habe jetzt im Moment auch gedacht, ob das die Bronson Cave war, im Bronson Canyon, diese Höhle, die man aus so vielen Filmen kennt, die Höhle, aus der Captain Picard und Dr. Crusher kommen, wenn sie quasi mental aneinander gekettet aus diesem Tunnelsystem entkommen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und so, also da gibt es viele, ja. Aber tatsächlich, jetzt, wo ihr sagt, erinnert es mich auch tatsächlich eher an die alte, an alte TOS-Kulissen. Das stimmt.
Ja. Schön. Aber ich fand hier Joe Denby einfach irgendwie auf eine schwachsinnige Art und Weise sympathisch. Ja. Also das hat der Darsteller tatsächlich gut hinbekommen. Denn zwischendurch, ja klar, der hat am Anfang jemanden skrupellos über den Haufen geschossen. Also ja, er ist ein Mörder. Wird ja dann von Jason eingesperrt in dieses unfassbar verrückte Gefängnis, in dem noch keine Gitter vorhanden sind. Also keine Türen und auch keine Fenstergitter. Und das löst Jason ja dadurch, dass er erstmal eine Linie zieht und dann so ein paar Farbklecks hinmacht, das aussieht, als wäre da vielleicht Blut gewesen. Und er erzählt ja auch, ja, der Letzte, der die Linie überschritten hat, tja, der ist jetzt halt ein bisschen ausgeblutet. Und das nimmt er als Bedrohungslage einfach für Joe. Aber Joe ist ja auch nicht die hellste Leuchte. Also ich fand die Szene unfassbar lustig, als später die Gitter tatsächlich geliefert wurden, als er denen mitgeholfen hat, die einzubauen. Weil ihm langweilig war und er sonst auch nichts hätte tun können.
Und er scheinbar so gut gemacht hat, dass die Gitter so fest saßen, dass halt sein Vater und seine Brüder versuchen, die Gitter mit den Pferden rauszureißen, die Gitter festsitzen und der Fluchtversuch, der Befreiungsversuch schief wird. Ja, ich hab's euch doch gesagt. Ich wollte es euch doch sagen, Papa. Ich hab die Gitter selbst nicht eingebaut. Papi.
Ja, die Szene fand ich auch immer am lustigsten, wenn sein Vater gekommen ist. Wenn der dabei war, so diese herrlich trockene Art, wenn er das erste Mal im Büro war und der Sheriff dann seinen Finger in seinen Revolver gesteckt hat und wie er denn da darauf reagiert hat.
Es ist so,
ich frage mich jedes Mal, was würde passieren, wenn du abdrückst, wenn einer deinen Finger in seinen Revolver steckt.
Ich glaub, das wird ja beschrieben, aber ob das stimmt?
Das habe ich mich auch mal gefragt.
Ich glaube, das Ding würde wirklich nach hinten losgehen, weil einfach der Druck sich nicht nach vorne entladen kann.
Ja,
der
würde, wahrscheinlich nach vorne und hinten. Ja.
Nach vorne und hinten. Also der Sheriff hätte erstmal seine Hand und seinen Finger verloren, wenn er den Finger in den Lauf steckt, und wäre wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hätte ihn auch die Kugel durch ihn durchgegangen. Er wäre wahrscheinlich gestorben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der ganze Revolver nach hochgegangen wäre und dass auch Papi Danby zu Recht Angst hatte, dass er, wenn er jetzt abdrückt, dass er bei drauf geht, dass er ganz vorsichtig. Dabei hätte der nur einen Schritt zurück machen müssen und hätte den.
Ja.
Ich finde faszinierend, wie Jason mit seinen Tricks durchkommt. Eigentlich sind es ganz simple Sachen, wie zum Beispiel, dass er dem Revolver hält, der ihn auf der Straße so nach Duellmanier gegenübertritt, Steine mit Steinen bombardiert. Der hätte ihn mit einem Fingerzucken über den Haufen schießen können, aber die Leute sind überfordert von diesen einfachen Tricks. Wie halt, nicht weiterschießen, mitten in der großen Schießerei, nicht weiterschießen, Augenblick, geht über die Straße, jetzt könnt ihr weiterschießen und geht in Deckung. Die Leute sind einfach überfordert, dass er irgendwas macht, womit sie nicht gerechnet haben. Wie wenn er den Finger in den Lauf vom Revolver steckt, der kommt mit sowas durch. Das finde ich faszinierend.
Das sind so Tricks, die man in den 90er Jahren in Point-and-Click-Adventures benutzt hätte. Weißt du, das sind so verrückte Ideen, die hätte man ausprobiert und hätte dann darüber gestaunt, dass die funktionieren. Und genau so funktioniert das hier. Also er ruft rüber, hey, aufhören. Und man denkt sich, okay, der will jetzt verhandeln. Aber nein, der geht nur auf die andere Straßenseite und dann können sie weiterschießen. Also das ist einfach eine sehr lustig, absurde Szene. Genau wie das mit dem Finger und genauso wie das einfach mit diesem Gefängnis, das quasi kein Gefängnis ist am Anfang. Also da sind einfach so viele lustige Ideen auch drin. Und dabei ist der Film ja trotzdem häufig auch tödlich. Also das ist ja nicht wie in richtigen Comedy-Western, so Bud Spencer oder so, dass die einfach verdroschen oder irgendwie geschossen wird und in der nächsten Szene stehen die halt alle wieder da. Nein, die sterben wirklich. Auch später bei dem letzten Finale, da werden ja auch zwei von Brody über den Haufen geschossen. Also die sind wirklich tot und die bleiben es dann halt auch. Das heißt, der Film vermischt immer so diese ernsten Komponenten auf so eine augenzwinkernd, schwarzhumorige Art und Weise, die aber irgendwie Spaß macht, sich anzuschauen.
Was ich auch so schön fand, ist, wie er seinem Hilfs-Sheriff das Schießen beigebracht hat oder genauer zielen zu können. Das machen sie ja hinter dem Gefängnis. Und er sagt, dann übt du noch mal ein bisschen, ich bringe nur mal schnell Joe in die Zelle zurück. So ganz nebenbei.
Ja.
Ach. War so total ruhig, ohne groß, es ist kein überdrehter Humor an manchen Stellen, sondern einfach nur so ruhige Sätze. Deswegen mag ich wahrscheinlich auch den Vater so gerne, der so immer total verzweifelt ist, dass seine Söhne alle so dämlich sind, dass er das immer so nebenbei erwähnt. Das fand ich am herrlichsten.
Der Vater, also Pa Danby, der wirkt ja selbst so, als wäre er sehr schnell irgendwie eingeschüchtert von Jason. Also eigentlich will er ja Druck aufbauen und er ist total überrascht, wie Jason auf Dinge reagiert, wie zum Beispiel den Finger in diesen Lauf stecken. Also welcher Bekloppte macht sowas? Also damit hat er halt einfach überhaupt nicht gerechnet und dementsprechend war er dann halt auch einfach komplett überrumpelt und konnte vermutlich auch gar nichts anderes mehr tun, außer mit einem sehr dämlichen Gesichtsausdruck die Polizei hier wieder das Sheriffsbüro zu verlassen.
Ja, Pardon.
Aber Papi, wir beherrschen doch die Stadt.
Genau, das ist es nämlich. Pardonby und die Danby und seine Söhne, die wissen, wie die Regeln sind, die wissen, wie es läuft, sie beherrschen die Stadt und alle anderen haben zu kuschen. Und wenn dann einer kommt und sich dagegen stellt, wie zum Beispiel, dass er einfach Joe Danby verhaftet dafür, dass der jemanden über den Haufen geschossen hat, was von allen anderen sofort akzeptiert wird. Es war Notwehr, der andere hat zuerst geschossen. Ja, auch der Stadtrat und der Bürgermeister sind ja auch der Meinung, das müssen wir jetzt nicht unbedingt, den müssen wir nicht unbedingt verhaften. Das können wir auch einfach so laufen lassen. Und wenn dann jemand kommt und sich dagegen stellt, das ist etwas, was Pa Danby einfach nicht verstehen kann. Weil der weiß, wie die Dinge zu laufen haben und kommt da jemand an wie Jason, das wirft seine ganze Welt über den Haufen.
Ja, weil er komplett also nicht den Regeln nach spielt, sondern er hat einfach seine eigenen Tricks und Regeln auf Lager und ja, damit überfordert er den Paar einfach. Aber der Film spielt ja auch sehr mit der Erwartungshaltung ganz häufig. Also auch später, als Prudy zum Bürgermeister geht, kurz vor dem Finale und quasi sagt so, hey, ihr müsst euch jetzt hinter den Sheriff stellen, der ist doch unser großer Held, der hat so viele tolle Sachen gemacht und eigentlich rechnet man damit, ja, jetzt kommt so eine Szene, wo nachher alle hinter Jason auftauchen, aber nö, keine Sau von denen kommt, das interessiert nicht. Die überhaupt nicht. Die gehen derzeit in Puff, während da draußen
sind. Während die Schlacht um die Stadt stattfindet, sind die Stadträte und alle in Puff, ja.
Wir haben eine richtige Stadtratsversammlung. Da siehst du diese. Ja. Es ist auch schön, dass der ganze Stadtrat von der Statur her sind die alle klein. Also Harry Morgan ist ja auch kein Riese. Der ist ja wirklich, wie groß wird er sein? 1,65 um den Dreh rum 1,70 und die Stadträte sind auch alle ungefähr auf der Größe und daneben ist halt James Garner, der ja wirklich groß war, einfach einen ganzen Kopf größer. Und wenn dann dieses Grüppchen Stadträte sich da so im Gänsemarsch ganz schnell drückt, ja, mach mal, wir haben ja eine wichtige Stadtratversammlung. Das hat auf mich sowas wie, ich muss dann immer an die drei Stooges denken, die auch diese Comedy-Truppe, ich hatte ja auch im Sumpf da schon mal drüber geredet, die hatten auch alle von der Statur her waren die auch immer gerne einen Kopf kleiner als ihre Gegenspieler. Wenn da irgendein Antagonist war, war es immer ein großer Hühne. Und dann hast du immer diese drei kleinen Männer gehabt, die nicht wirklich klein waren, aber immer so einen Kopf kleiner, die irgendwo rumgewuselt sind. Und genau dieses Rumwuseln in so einer kleinen Gruppe, was so ein bisschen lächerlich und harmlos wirkt, das ist dieser Stadtrat, wenn die sich in den Puff verziehen, während der Sheriff und vor allem die Tochter des Bürgermeisters, das finde ich ja auch noch heftig, dass der Bürgermeister, seine Tochter schießt sich jetzt gerade mit den Danbys und der verzieht sich mal eben in Puff.
Das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er auch noch seine Tochter und nicht nur, dass er keine Angst hat, er geht einfach in Puff.
Was ich auch schön fand, ist,
es gab ja immer so lustige Szenen und auch die Anfangsmusik, das ist immer so dim 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 dim. Aber wenn da mal eine ernste Szene kommt, wenn so ein Kopfgeldjäger kommt oder zum Schluss dieser Schlusskampf, dann kommt vorher immer diese coole Musik, dieses dim 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 dim, nur diese Gitarrenmusik, diese ernste. Das war so ein krasser Gegensatz irgendwie und das kam richtig, das war so ein bisschen dieses Nervige von dieser Comedy-Musik, das war dann erstmal verschwunden und dann konntest du so ein bisschen entspannen bei dieser schönen Gitarrenmusik, die Spannung so ein bisschen aufgebaut hat, um dann gleich wieder am Ende in Comedy-Musik zu enden, wenn die Kopfgeldjäger entweder flüchten oder tot auf der Straße liegen.
Ja, so eine Cartoon-Musik wird dann eingespielt und teilweise auch so Soundeffekte benutzt. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Mix an Musik, den man hier gewählt hat.
Übrigens, es gibt eine Art der Erzählung aus Wildwest-Geschichten, die hier auch tatsächlich aufgegriffen wurde. Es ist in Wildwest-Geschichten, also in alten Groschenheft-Romanen oder in alten Filmen, gibt es eine ganz bestimmte Erzählung, die sich immer wiederholt. Da ist die, es gibt zwei Gruppen, die In-Group und die Out-Group. Also die Innengruppe, das sind die braven Siedler, die Farmer, die Bauern oder eben die Leute aus der Stadt, die von der Out-Group, der Außengruppe, den Banditen oder den eingeborenen Wilden bedroht werden. Und die holen dann einen Außenstehenden dazu, der die Skills, die Fähigkeiten der Außengruppe beherrscht, also der schießen, reiten, kämpfen kann, aber die moralischen Eigenschaften, also die moralischen Qualitäten der Innengruppe verkörpert, also der anständig ist, der fair ist, der edel. Und wenn er dann der Stadt oder den Farmern oder so geholfen hat, muss er weiterziehen. Das gehört auch zu dieser Erzählung dazu, zu diesem Narrativ, weil sich diese Innengruppe nämlich eigentlich von ihm bedroht fühlt. Ganz klassisch ist das tatsächlich bei den glorreichen Sieben zu erkennen. Da sind es zwar sieben Helden, die dann helfen. Aber diese Farmer, diese mexikanischen Farmer, fühlen sich tatsächlich von diesen Pistolenschützen, von diesen Gunmen so bedroht, dass die weiterziehen müssen. Die sagen das am Ende sogar. Wir wollen, dass ihr weitergeht. Wir fühlen uns von euch bedroht und die Überlebenden dieses Massakers müssen weiterziehen, weil sich dass die einfachen Leute, die haben ja in den glorreichen Sieben haben sie sogar ihre Töchter versteckt, weil sie sich davor fürchten, dass die Pistolenschützen, die sie angeheuert haben, um sie zu beschützen, dass sie die Töchter vergewaltigen. Und Chris, der Anführer dieser glorreichen Sieben von Yul Brynner, der bestätigt denen das sogar. Ja, das könnte tatsächlich passieren. Das muss nicht passieren, vielleicht, aber könnte es sein. Ihr habt da recht. Und das ist ganz faszinierend. Und hier wird das eigentlich alles aufgegriffen, Jason McCullough ist genau so der Typ, der im Umgang mit dem Revolver ist er schnell, er kann schießen, aber er hat eben diese hohen moralischen Werte. Er verkörpert hohe moralische Werte, die aber interessanterweise der Stadtrat nicht verkörpert. Denn die beschweren sich sogar, also der Bürgermeister beschwert sich an einer Stelle sogar, ja, jetzt haben wir hier Recht und Ordnung, aber eigentlich ist doch schade, früher hat es hier mehr Spaß gemacht, jetzt kriegen wir hier eine Kirche und Frauenvereine, das ist doch irgendwie gar nicht so schön, aber bitte, wenn Sie das wollen, bitte. Und am Ende verziehen sie sich in den Puff und wollen ihm nicht helfen und am Ende zieht Jason ja auch nicht weiter, sondern der bleibt da, wird dann Gouverneur später und so weiter, also auch diese Erzählung wird hier tatsächlich auch nochmal aufgegriffen und so ein bisschen abgewandelt.
In der Serie ist es ja auch ähnlich. Da ist er ja mehr ein Spieler und hat nicht so hohe Moralvorstellungen und darum zieht er auch in jeder Folge wieder weiter.
Ja. Ja, Maverick ist immer unterwegs. Der ist, der zieht quer durch den gesamten Wilden Westen immer auf der Suche nach dem nächsten Pokerspiel.
Tja.
Überhaupt interessant, dass Maverick ein Pokerspieler ist. Das hat mich, ich kenne ja den Wilden Westen kannte ich als Kind hauptsächlich aus Lucky Luke Comics und bis auf, ich glaube, einen einzigen Comic, das ist nämlich die Postkutsche, waren die Pokerspieler immer Fallspieler, immer Schurken und Ganoven und Gauner.
Ja,
und
stimmt.
Nur in der Postkutsche waren die beiden Pokerspieler, die dabei waren, zwar auch Fallspieler, aber Freunde von Lucky Luke, die waren auf der richtigen Seite. Und das ist für mich total faszinierend, als ich die Serie gesehen habe. Maverick ist ein Pokerspieler, aber ganz häufig wird er nicht, wie jetzt zum Beispiel das in dem Mel Gibson-Film der Fall war, als Fallspieler abgekanzelt, sondern als anständiger Pokerspieler gezeigt, der auch von den Leuten, mit denen er spielt, tatsächlich häufig geachtet wird. Das ist auch ganz eigenartig.
Ja, stimmt, aber ist mir jetzt auch gerade das erste Mal aufgefallen, egal in welchem Film Western das war, selbst in den alten Winnetou-Filmen war das so, wenn da ein Pokerspieler war, dann war das ein Fallspieler.
Ja.
Wenn der irgendwo näher betrachtet wurde.
Das war ja, also in Bud Spencer-Western war es ja auch immer so. Also irgendwie die Leute, die am Spieltisch saßen, das waren grundsätzlich Betrüger.
Ja.
Ja. Aber wo du gerade auch, als du Lucky Luke erwähnt hast, denn die Denbys wirken auch so ein bisschen wie die Daltons. Mm. Also wie gesagt, alle irgendwie nicht so die hellsten und irgendwie auch ja nicht so mit der Glückssträhne auf ihrer Seite.
Ich kann es übrigens jetzt verraten, die Musik am Anfang, das war Lucky Luke aus der Zeichentrickserie.
Ach so.
Die haben wir als Kinder auch rauf und runter gesehen.
Die habe ich nicht so häufig gesehen. Also Lucky Luke hat mich tatsächlich erst, wie vorhin auch schon mal zitiert, interessiert, als Terence Hill Lucky Luke gespielt hat. Oh, mit der Zeichentrickserie fing ich gar nichts an. Und ich habe die vor ein paar Jahren mal wieder gesehen und ich finde die mit Terence Hill richtig gut, die Serie. Echt? Also da sind ein paar richtig starke Episoden dabei und teilweise auch, wie hier in dem Film, so ein Augenzwinkern mit dabei. Also der Film, es gibt ja auch den ursprünglichen Film Lucky Luke mit Terence Hill, der ist nicht so gut, aber die angehängte Serie, die hat ein paar richtig starke und richtig lustige Episoden dabei.
Ja, vielleicht kann es das sein. Ich kannte nur den Film und den fand ich ganz, ganz schrecklich. Aber die Zeichentrickserie, die Lucky Luke Zeichentrickserie, die alte, ist auch nicht gut gealtert. Ich kann mir die heute auch nicht anschauen. Im Vergleich zu den Comics, die ich wirklich richtig gut finde, ist die auch heute furchtbar dumm.
Die hatte ich damals auch stapelweise.
Ja, wir haben sie alle gesehen. Alles, jede Folge aufgenommen und rauf und runter geschaut. Nee,
ich meine die Comics.
Die Comics ja auch, ja. Die habe ich auch alle hier noch. Wenn ihr nach hinten in der Kamera mir vorbeischaut, da stehen sie ja alle noch im Regal.
Ich habe oben noch irgendwo einen Karton. Asterix und Lucky Luke.
Mhm. Ja, die sind auch, die Asterix und Lucky Luke gehören auch zusammen. Sind auch auf demselben Regalbrett. Ja. Weil ich die nämlich von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Die hat mir damit das Lesen beigebracht mit Asterix und Lucky Luke. Diese selber allerdings geschenkt bekommen hat. Meine Oma hätte die nicht gekauft.
Ich kann schneller lesen wie mein Schatten.
Ich habe auch tatsächlich selber das Lesen gelernt, damit mir meine Oma nicht mehr Asterix vorlesen muss, weil meine Oma war zwar lieb, aber hatte eine ganz furchtbare Oma-Vorlesestimme und das hat zu Asterix und Lucky Luke einfach überhaupt nicht gepasst. Das war wirklich der Grund. Ich wollte das selber lesen können. Also konnte ich schon lesen. Mit deiner
eigenen Stimme.
Mit meiner eigenen Stimme. Deswegen konnte ich schon lesen, als ich in die Schule kam. Wegen Asterix und Lucky Luke.
Ja, da soll mal einer sagen, Comics sind schlecht.
Ja, eben. Comics sind gut.
Ich fand's noch bemerkenswert im Film, dass Jake ganz unerwartet die vierte Wand durchbrochen hat am Ende und uns quasi erzählt hat, wie die Story weitergeht. Also er hat uns erzählt, ja, Jason ist dann hier geblieben, er wurde noch dies und jenes und ich wurde jetzt zum Sheriff. Und also das fand ich auch wieder so ein Moment, den ich nicht hab kommen sehen. Also der Film macht ganz häufig solche Dinge, wo man denkt, okay, damit hast du mich jetzt überrascht, Film. Und das fand ich auch irgendwie ganz nett.
Ja.
Auch wie in Meine teuflischen Nachbarn, wo auch am Ende der Nachbarsjunge, jetzt habe ich den Namen
nicht. Ja, genau. Ja,
auch die vierte Wand durchbricht. Ja, ganz genau. Was mich an dem Film, als ich ihn jetzt gesehen habe, ist mir eine Sache aufgefallen, die mir vorher nie aufgefallen ist. Diese Stadt ist ja über Nacht aus dem Boden geschossen. Sie sagen an einer Stelle, der Stadtrat sagt an einer Stelle, sollen wir nicht das Militär holen? Und der Sheriff sagt, der Bürgermeister sagt dann, das Militär ist so weit weg, hier gibt's kein Militär in der Nähe. Die sind also wirklich tatsächlich so weit im Westen vorgerückt. Die beschweren sich auch, als Jason sagt, er will nach Australien, weil er da als Pionier hingeht. Da ist quasi noch der Wilde Westen wirklich wild. Und die sagen, wieso? Wir sind doch die Pioniere hier.
Ich dachte immer, wir sind die Pioniere hier. Wir sind
die Pioniere hier. Wo kommt diese Kanone her? Dieser Platz, wo die Kanone steht, das ist so ein schöner grüner Rasen mit einer weißen Fahne und eine Kanone, die überhaupt keinen Sinn macht, wenn man weiß, diese Stadt ist da aus dem Boden geschossen, es gibt da kein Militär, so eine Kanone, die auf einem Stadtplatz steht, steht meistens als Überbleibsel von irgendeinem Bürgerkrieg oder irgendwas. Da kann keine Kanone sein. Die gibt es eigentlich
nicht. Das Ding ist auch so ein bisschen Chekhovs Gun. Die wird ganz am Anfang sofort gezeigt, als du da reinkommst, so richtig repräsentiert, so im Vordergrund, und dann denkst du gleich, oh, irgendwas kommt damit noch.
Ja, ganz genau.
Aber wie du sagst, wie soll die da hinkommen? Mir ist auch aufgefallen, diesmal das erste Mal beim genauer Hingucken, dass auch ganz viele richtig gemauerte große Häuser da sind.
Ja.
Die müssen ja Waggonladungen an Steinen dahin gekarrt haben. Sonst sind das ja eigentlich immer nur so Holzhäuser, auch die höheren und Saloons und sowas. Das ist ja immer alles aus Holz. Und da waren richtig aus Stein gemauerte große Häuser.
Ja, ohnehin, dafür, dass die Stadt recht schnell gewachsen ist, leben die schon in ziemlicher Zivilisation. Also die haben einen sehr hohen Lebensstandard. Der Bürgermeister sagt hier, die Orgel, die haben wir aus Düsseldorf ankommen lassen. Also es gibt da ja keinen Bahnhof oder so.
Und die haben sogar Wasser in der Küche.
Und Wasser in der Küche, ja, ganz genau.
Zu der Kanone, wurde da nicht sogar zugesagt, dass, hat der Bürgermeister nicht gesagt, dass die irgendwann auch irgendwie importiert wurde und sie wäre angekommen ohne Fahrgestell und die wäre einfach dort liegen geblieben, irgendwie sowas? Also wurde das nicht in einem Nebensatz erwähnt?
Das habe ich also auch verpasst.
Das muss ich tatsächlich verpasst haben. Okay, da hast du mehr mitgekriegt als wir. Ich kann es dir nicht bestätigen.
Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Wenn man so einen Film das erste Mal sieht, hört man, glaube ich, genauer hin, als wenn man so einen Film schon das ein oder andere Mal geguckt hat.
Ja, und tatsächlich, weil ich ihn jetzt auch noch mal auf Englisch gesehen habe, ohne Untertitel, habe ich wirklich nur mit halbem Ohr hingehört. Also das tatsächlich kann schon sein. Da kannst du recht haben. Das ist möglich.
Also ist auch jetzt nur so eine dunkle Erinnerung, dass ich dachte, okay, haben die nicht irgendwie erwähnt, die wurde importiert wäre dann einfach dort liegen geblieben. So, also vermutlich wissen die selber alle nicht so richtig, warum das Ding da ist.
Und ist ja sogar geladen gewesen, ohne dass jemand was dazu getan hat.
Ich fand es auch ein wirklich gemeiner, aber schon irgendwie sehr lustiger Trick, dass Jason einfach Joe vor die Kanone schnallt. Mit dem ihn quasi als Schutzschild nimmt. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, weil es wäre wirklich mitten in der Schießerei war, hat das irgendwie geschafft, Joe aus dem Gefängnis zu holen, also Joe Danby. Ihn zusammen mit Jake und Trudy stehen sie dann plötzlich an der Kanone und Joe Danby ist mit den Händen an die Kanone gefesselt und mit dem Bauch, der Lauf der Kanone zeigt auf seinen Bauch und er ist mit dem Rücken zu seinem Vater und den anderen Danbys. Und der Bluff, den Jason macht, der geht auf, die anderen lassen die Waffen fallen, weil Pa Danby ja seinen Sohn nicht opfern will. Dass es kein Bluff war, weil die Kanone tatsächlich geladen war, das kommt dann erst später raus.
Ja.
Aber schon eine gemeine...
Stell dir mal diese Splatter-Szene vor, wenn das...
Nein, das wäre nie passiert, weil wir lernen ja vorher im Film, wo man den Finger in den Lauf steckt, dann passiert das nicht. Also quasi hat man Joe vor die Kanone und sein bisschen Bauch, das er hat, das hätte einfach nicht funktioniert.
Ja, so wie er da gestanden hat, wer weiß, was er da reingesteckt hat in die Kanone, aber da will ich nicht näher drauf eingehen.
Wo wir gerade bei diesen Körperregionen sind, die Kanone schießt ja letztendlich trotzdem und trifft den Puff, während da alle rausgeströmt kommen.
Dann. Aber was war denn da in der Kanone drin, dass diese Kugel fliegt ja so?
Habe ich auch gefragt.
Naja, gut. Ist zwar Quatsch, aber irgendwie ein guter Gag. Ja, wenn sie da Gott, so hinterher gucken, so kreisförmig, so.
Bumerang vermutlich mal. Der Stock, der zurückkommt. Ich sag mal wieder schön, Jake ist so fasziniert von den Geschichten über Australien, die Jason ihm erzählt hat, vor allem von dem Stock, den man wirft und der wieder zurückkommt, dass man in mehreren Szenen immer wieder Jake, den Hilfs-Sheriff, mit einem Stück Holz in der Hand sieht, wie er auf den Stock runterschaut und sich scheinbar offensichtlich überlegt, oh, ich könnte auch nach Australien mitgehen.
Oder wie er sich überlegt, wie er ihn so wegwirft und über danach denkt, wie soll der denn zurückkommen?
Ja, ich mochte auch sehr die Szene, als Jason und Jake eben hier beim Goldsuchen waren, auch die Dynamit-Szene, die kurz danach kommt und Jason so raushaut, ja so 60-40 und Jake total wütend wird und sagt, ja was denn 60-40? 60 für dich und 40 für mich? Ach ja, das klingt doch gut, Jake. Also das ist einfach auch so ein typischer Trick, ja, genau.
Ja, es ist schön, es ist einfach... James Garner spielt einfach, Jason ist einfach allen haushoch überlegen. Der steckt sie alle in die Tasche. Ja,
der ist so ein Superheld in dieser Welt. Der gehört da eigentlich gar nicht hin. Der ist stimmt, wie so ein Spieler eigentlich aus so einem Computerspiel. Und man ist selber in so einer eigentlich komplett überlegenen Situation. Und alle anderen sind nur so NPC-Trottel. Also so fühlt es sich ganz häufig an. Also ja, er ist allen anderen sowohl technisch als auch vom Kopf her überlegen.
Das ist es halt auch leider, was mir den Film jetzt beim dritten Mal schauen so ein bisschen, nicht mies gemacht hat, aber ich hätte mich gefreut, wenn er auch so ein paar Rückschläge hätte einstecken müssen, wenn er auch so ein bisschen was Vertrotteltes gehabt hätte, was vielleicht dann, es hätte auch diese Beziehung zu Brody anders gemacht, wenn Jason nicht einfach in jeder Hinsicht allen überlegen gewesen wäre. Also das ist das, was mich hier tatsächlich, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist dieser James Garner-Moment, der blöde Blick von James Garner, wenn irgendwas schief geht. Den hab ich vermisst. Der hat mir ein bisschen gefehlt. Jason ist einfach zu überlegen in dem Film.
Ja.
Ja, er hat ich wirklich glaube, tatsächlich wir nicht. Ja.
Ich glaube, wir müssen irgendwann bei Felo oder mit Felo mal Cactus Jack besprechen.
Um Gottes Willen. Ich glaube.
Okay, ja, bitte.
Mit Schwarzenegger und Kirk Douglas.
Ein sehr cartooniger Film. Also, ja. Das also, ist, den muss man eigentlich gesehen haben, um das zu glauben. Der ist von 1979.
Man muss, es ist gut, wenn man dabei was trinkt. Ich meine, ich trinke eigentlich so gut wie keinen Alkohol, aber bei dem Film bietet sich das sehr an.
Ich muss momentan leider noch Cortison nehmen und kann daher keinen Alkohol trinken, weil mir sofort schlecht würde. Aber sobald ich das Cortison abgesetzt habe, wird eine Flasche aufgemacht und dann schauen wir uns Cactus Jack an. Ich bin dabei.
Ja, und welcher Film auch nicht so gut ankam, ist, dieser Film war ja recht erfolgreich und hat auch sehr gute Kritiken gekriegt. Und was man dann natürlich macht, man macht sofort einen Folgefilm und der hieß Support Your Local Gunfighter. Mhm. In Deutsch hieß er Letigo. Und der hat dann fast nur noch schlechte Kritiken gehabt, weil sie haben wirklich alles versucht nochmal. Es ist kein zweiter Teil. Es ist eine ganz neue Geschichte und sie spielen neue Rollen, aber im Grunde ist alles dasselbe. Auch der Jack Elam spielt wieder mit und noch der ein oder andere. Mhm. Und da ist er auch so ein Glücksspieler und macht ähnliche Sachen und auch die Frauenrolle ist fast dieselbe wie in diesem Film. Sie haben es irgendwie und alles nochmal ein bisschen auf die Spitze und ein bisschen alberner gemacht. Er macht auch immer noch Spaß, der Film, aber es war einfach nur schnell, um nochmal so einen draufzusetzen.
Wenn und spielen sehr viel mehr Frauen mit.
Ja, hast du den gesehen? Ich habe schon lange her, dass ich den gesehen habe.
Nein, ich sehe nur gerade die Wikipedia-Seite und sehe, dass da jede Menge Frauen auftauchen.
Ich habe den Film angefangen und habe ziemlich schnell wieder ausgeschaltet. Das ist halt einfach nicht, den fand ich tatsächlich einfach nicht gut.
Ja, wenn der Film auch erfolgreich gewesen wäre, dann hättest du wahrscheinlich so eine ganze Reihe mit Support Your Local, ich gegeben, in noch 1000 andere.
Ja, ja.
Aber mit dem Film haben sie der Serie gleich einen Riegel vorgeschoben.
Ja, gut. Ja, ich glaube, wir sind, also ich bin mit meinen komischen Notizen, die ich wenig entziffern kann.
Latein am Ende.
In meinem Latein sowieso am Ende. Ich habe hier noch stehen, wo klettert sie hin? Das ist diese schöne Szene, wenn Brody...
Ja, wenn sie im Baum hängt.
Die hat ja am Anfang... es gibt ja diese Szene, wo sie sich im Schlamm mit anderen Leuten prügelt. Weil sie halt die matschige Straße genau da überqueren will, wo zwei Wagen stecken geblieben sind und sich die Leute, die auf den Wagen waren, gerade prügeln. Und Prudy landet mittendrin im Schlamm und dann gibt es einen riesen Schlamm.
Nee, sie will sie ja nicht einfach überqueren, sie will ja den Streit schlichten.
Das habe ich gar nicht so gesehen. Ich dachte, die wollte da einfach nur durch. Aber
nee, sie sagt doch direkt, hört auf damit und so. Und deswegen sagte Kai wahrscheinlich auch schon, dass sie so eigentlich.
Okay, gut.
Mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Schlagfertiger.
Ja, kann gut sein. Also Zivilcourage hat, aber möchte gern mehr, als sie wirklich denn zustande bringt.
Ja, gut, das habe ich tatsächlich so nicht gesehen. Ich wollte dann später zu der Szene, sie ist dann zu Hause, hat nur noch ihre lange rote Unterwäsche, also diese Long Johns, die wir tatsächlich auch aus Mesh kennen, nur in Mesh sind sie weiß. Aber so die klassischen Long Johns, also die langen Unterhosen mit der Klappe hinten dran, die sind halt im Wilden Westen rot. Sie hat nur noch die an, hat, glaube ich, noch ihre Stiefel an und wäscht sich die Haare und wäscht sich den ganzen Schlamm aus dem Gesicht. In der Küche, an der Wasserpumpe, weil sie ja Wasser in der Küche haben, und sieht dann über die Straße ihren Vater und den neuen Sheriff ankommen, also Jason. Und irgendwie schafft sie es, aus dem Haus zu rennen, in ihrer roten Männerunterwäsche und die Haare noch nass und noch halb voll Schlamm, und klettert aus irgendeinem Grund vor dem Haus auf den Baum, wo sie dann sitzt.
Keine Ahnung.
Wo wollte die hinklettern? Was war der Plan in dem Moment?
Der Plan war, dass das unheimlich lustig aussieht, wenn sie da oben im Baum hängt.
Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was dieser Charakter in diesem Film soll. Mhm. Also weil man sie teilweise sehr ambivalent, merkwürdig gezeigt hat. Also ja, erstmal so auf Baum geklettert. Ich dachte mir, warum? Hat die irgendwie einfach einen Dachschaden? Und das wird jetzt irgendwie ganz komisch dargestellt. Aber nee, hat sie ja eigentlich nicht. Sie ist einfach tollpatschig. Aber das passt tatsächlich auch nicht zu der Szene, dass sie auf den Baum klettert. Also warum? Hat sie sich verstecken wollen? Aber auf dem Baum vorm Haus, und das ist ja nicht so ein Baum, wie man jetzt denkt, okay, da sind viele Blätter dran, das ist ja einfach nur so ein Holzgerippe gewesen, mehr oder weniger.
Es ist ein kleiner Baum, es ist nicht irgendwie ein großer Baum, über den sie in das obere Stockwerk einsteigen kann, sondern das ist so ein kleiner Apfelbaum, der vorm Haus steht.
Ja, also ein bisschen komisch, ja.
Aber ja,
Das ging immer so Stück für Stück. Erst hat sie sich drin versteckt und dann kam die in den nächsten Raum und dann musste sie sich da verstecken. Ja, ja. Dann kam die wieder und dann musste sie nach draußen. Dann hat sie sich im Gebüsch versteckt. Dann kam sie raus und hätten sie auch im Gebüsch gesehen. Und dann hat sie wahrscheinlich nur noch den Baum als letzten Ausweg gesehen, um darauf zu klettern, auch wenn das nicht viel Sinn macht.
Vielleicht wollte sie einfach sich in den Baum verstecken. Ich weiß es nicht. Aber Kai, weil du Dachschaden gesagt hast, eigentlich wird das sogar im Film suggeriert, dass sie einen Dachschaden hat, dass sie verrückt ist. Ihr Vater sagt das nämlich. Sie ist verrückt. Sie war schon immer groß für ihr Alter und die Pubertät hat sie komplett durchdrehen lassen und dann ist sie halt über Nacht reich geworden und damit ist sie nicht klargekommen. Und also erstmal danke, Vater des Jahres, wie er seine Tochter da irgendwie ganz komisch anpreist, weil er scheinbar offensichtlich trotzdem versucht, sie an den Mann zu bringen in dem Moment. Und sie, weil also gleichzeitig sagt er Jason, ja, die ist eine gute Partie, die hat eine Menge Geld, aber er erklärt ihm auch, seine Tochter ist verrückt.
Ja. So ein bisschen als Entschuldigung für ihr Verhalten.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Harry Morgan mich, die Sympathie, die ich für Colonel Potter habe, die kann ich hier für den Bürgermeister nicht aufbringen. Er ist schon ein komischer Charakter. Er ist zwar einerseits sehr dahinter, dass der Sheriff Bescheid weiß, bevor er den Job annimmt, auf was er sich da einlässt, wie gefährlich der Job ist, aber gleichzeitig will er ihm dann nicht helfen und ist auch so, das ist ein komischer, zwielichtiger Charakter, der gerade mal ein bisschen mehr moralische, also mal ein bisschen besseren moralischen Kompass hat als seine anderen Stadtratmitglieder, die vollkommen einverstanden waren, dass der Sheriff, lass den mal machen, wir werden dann, wenn der sich selber umbringt, der Sheriff, dann holen wir halt den nächsten. Und der Bürgermeister ist so ein bisschen anständiger, aber irgendwie auch nicht wirklich.
Aber sie spielen halt mehr so rückgratlose Politiker.
Ja.
Solange es in Ordnung ist, kann der Sheriff machen, was er will, aber wenn es für die unbequem wird, dann sagen die, nee, lass mal lieber wieder machen wie vorher.
Ja, wahrscheinlich, das ist es. Ja, und der Bürgermeister zeigt einfach noch ein bisschen mehr Verantwortung. Er sagt, ich bin der Bürgermeister, ich trage eine Verantwortung, die halt einfach darin gipfelt, dass er dem neuen Sheriff wenigstens sagt, was auf ihn zukommt, aber viel mehr halt auch nicht.
Nee.
Nö.
Naja. Mehr wirklich nicht, außer dass er was zu essen kriegt bei ihm.
Die rechnen ja auch nicht damit, dass er lange überlebt. Also die vorherigen Sheriffs, die einen sind einfach abgehauen und die anderen haben halt nicht lange überlebt.
Ja, das fand ich auch gut, als er den Sheriff-Stern kriegt und der war verbeult und er sagt, oh, der hat wohl meinem Vorgänger mal das Leben gerettet. Ja, das hätte er bestimmt, wenn die Kugel nicht aus allen Richtungen gekommen wäre.
Ja, der hat ein paar gut funktionierende Gags. Also die funktionieren auch heute noch ganz gut. Ja, und insgesamt betrachtet, finde ich, ist der Film ganz gut gealtert.
Ja, also ich muss jetzt sagen, dreimal in 1 bis 2 Jahren hätte ich ihn jetzt nicht anschauen müssen. Das ist, dann nutzt er sich tatsächlich ein bisschen ab, der Humor. Aber so, wenn man den jetzt lange nicht mehr gesehen hat oder überhaupt noch nicht gesehen hat, der macht Spaß, der Film. Das ist ein Film,
auf
jeden Fall Spaß macht. Das kann man
bei mir
sagen.
Hängt noch ein bisschen Nostalgie dran. Wie gesagt, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie wir gerade über diese Szene mit dem, wie er sagt, Stopp und mit der Kanone oder sowas auf dem Schulhof gesprochen haben. Und das fällt mir nicht bei vielen Filmen ein, dass ich das getan habe auf dem Schulhof.
Ja, aber das ist auch einfach wirklich Es ist eine tolle Szene. Stopp, stopp, nicht schießen, nicht schießen. Könnte ja. Das ist für mich auch immer noch ein Highlight, wie er einfach nur über die Straße rübergeht und jetzt bitte weiter schießen.
Ja, auch sein Gesicht, was er dabei macht, wenn er nur mit der Hand so andeutet, so stopp, stopp, so als wenn er so, dass da gleich Kinder über die Straße gehen oder so. Aber nee, es ist schon. Aber James Garner ist schon ein cooler Schauspieler.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe den wirklich immer gerne. Ich habe ihn wirklich in jeder Rolle, auch in jedem Alter eigentlich gerne gesehen, in jungen Filmen. Ganz großartig. Auch so eine ähnlich souveräne Figur hat er in Gesprengte Ketten gespielt. Das ist der Film, der in dem deutschen Gefangenenlager spielt, wo er den amerikanischen Beschaffungsoffizier spielt. Auch so ein ganz souveräner Typ, der dann am Ende der das Leben leicht nimmt und so, sich so durchmogelt und hier was organisiert und da was klaut und da was sicher macht und dann am Ende sie brechen ja dann aus dem Lager aus und er kümmert sich um seinen Zimmernachbarn, gespielt von Donald Pleasence, der blind wird und eigentlich nicht fliehen dürfte, und James Garner sagt, nein, Colin schafft das, denn Colin ist mit mir zusammen, und am Ende schaffen sie es nicht. Sie stürzen ab mit einem Flugzeug, das sie kapern, und Colin stirbt und James Garner sagt dann, wir haben es geschafft, um dem anderen noch diesen Trost zu geben. Wir sind über die Grenze gekommen, und er kommt dann in das Lager zurück. Sein Kommandant fragt ihn, was ist mit Colin? Colin hat es nicht geschafft, und da hat man gemerkt, James Garner hat eben nicht nur Comedy-Talent, der kann nicht nur dieses Leichtlebige spielen, der konnte halt auch die ernsten Momente richtig gut spielen, und es ist einfach ein ganz, ganz toller, großartiger Schauspieler gewesen, den ich immer gerne gesehen habe.
Da fällt mir was ein, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, Felo. Ich habe als Kind mal einen Western mit James Garner gesehen. Ich weiß noch, dass da eine tolle Musik drin war, die mir richtig gut gefallen hat. Und nachts mussten sie in so einem Lager sitzen, während einer von ihren Leuten entführt wurde, der von den Indianern die ganze Nacht durch gefoltert wurde. Oh. Und die haben die ganze Nacht durch die Schreie von dem gehört, was mich als Kind Wochen und Monate lang verfolgt hat, weil ich das so unglaublich gruselig fand. Und am nächsten Tag haben sie ihn dann da so verbrannt an so einem Rad geknüpft gefunden. Und ich weiß einfach nicht mehr, welcher Film das gewesen ist.
Irgendwas klingelt da bei mir, aber ich kann es dir leider auch nicht sagen. Aber irgendwas löst das gerade bei mir aus, irgendeine Erinnerung. Ich hätte
falls jetzt nicht, dir das doch mal einfällt.
liebe Zuhörer, falls ihr Bescheid wisst, sagt es uns. Weil ich möchte es jetzt auch gerne wissen. Ich hätte jetzt da niemals James Garner mit in Verbindung gebracht. Muss ich
habe mal so die Liste von Filmen mit ihm durchgegangen, aber da ist keiner bei gewesen, bei dem ich gedacht hätte, der muss das sein.
Ich habe gerade mal nebenbei ChatGPT bemüht und es meint zumindest, das könnte Duelle in Diablo gewesen sein von 1966. Aber wie gesagt,
den hatte ich auch als erstes im Verdacht, als ich gestern so die Filme durchgeguckt habe. Vielleicht müsste ich den mal gucken, dann weiß ich es genau.
Ja, oder die 5 Geächteten, das könnte es auch sein.
Ja, das passte von der Geschichte her nicht so richtig.
Okay. Ja, aber wie gesagt, aber gut, danke. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur gerade das, was du beschrieben hast, mal hier ChatGPT eingegeben und gefragt.
Die KI.
Ja, ich bin ja selber ein KI, das wisst ihr doch.
Ja.
Oh mein Gott, es wird in den Kanauer werden ja ausgepackt.
Später Stunde.
Es sinkt für sie das Niveau. So, ich glaube, damit sind wir tatsächlich jetzt ziemlich am Ende angekommen. Oder habt ihr noch irgendwelche letzten Weisheiten zu dem Film?
Meine Notizen sind auch am Ende.
Okay, ich habe mich nur hier noch stehen, wie kann so jemand low-profile bleiben, weil Jason sagt, er mit seinen Fähigkeiten, irgendjemand fragt ihn, wie kann es sein, dass man von ihnen noch nie was gehört hat, wie jemand, der so gut schießen kann, muss doch im Wilden Westen einen Ruf haben, und Jason hatte tatsächlich, sagt ja, er will keinen Ruf, weil man damit besser durchkommt. Und
sonst ist ja jeder auf der Jagd nach dir, um zu sehen, ob er vielleicht doch besser ist wie du. Und wenn du keinen Ruf hast, dann bleibst du davon verschont.
Das ist halt auch so eine Wildwest-Klischee tatsächlich, weil ich vorhin noch die Gunman gesagt habe. In der Realität sah das nämlich tatsächlich ganz anders aus. Je besser dein Ruf war, desto sicherer warst du, desto weniger haben dich angegriffen. weil sie einfach Angst hatten davor. Also der junge Draufgänger, der den alten Pistolenheld herausfordert, um an seine Stelle zu kommen, so wie in My Name is Nobody, Henry Fonda. Das gab's nicht. Das gab's einfach nicht. Wenn du einen Ruf hattest, dann warst du sicher, so wie halt auch der Sheriff hier einen Ruf sich aufbaut. Die Stelle, wo er das Seil über die Straße spannt, um die Cowboys, die da wild in die Stadt reiten, zu Fall zu bringen, hätte der nicht einen Ruf bereits, hätten die ihn wahrscheinlich einfach niedergeschossen. Und so sagen die, oh, Entschuldigung, Sheriff, wir wollen es nicht mehr tun.
Kommt nicht wieder vor.
Ja.
Tja, so, das ist jetzt aber auch hier aus meinen Notizen das Letzte, was noch interessant war. Dann würde ich sagen, das war es dann jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch beiden.
Ja, war schön, mal bei dir im Sumpf zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, schön, dass ihr jetzt beide hier im Sumpf wart.
Kann ich das auch abhaken?
Oh, die Bucketlist. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht das letzte Mal, dass du im Sumpf warst und du das jetzt schon abhakst. Das, nur abhaken das erste Mal im Sumpf, bitte.
Bin immer gerne für solche verrückten Projekte zu haben.
Das ist schön.
Das muss ich aber ganz, wenn ich schon mal hier bin, muss ich das noch ganz kurz erwähnen. Durch deinen Podcast, den Sumpf, habe ich tatsächlich angefangen, MASH zu gucken.
Ach, das ist schön.
Ich habe das schon so oft von gehört und irgendwann bin ich auf deinen Podcast gestoßen, auch durch unsere Bubble und so und habe gedacht, ach scheiße, jetzt musst du einfach damit mal anfangen. Ich habe jetzt inzwischen 2/3 durch.
Boah,
also ein paar, so ein, zwei Staffeln fehlen mir noch.
Das ist schon ordentlich. Das ist ja doch.
Ich habe mal wieder ein bisschen Pause gemacht, denn wenn man das zu häufig am Stück kommt, dann ist es auch irgendwann mal gut.
Es wiederholt jetzt ich ein bisschen sich vieles Pause. Dann, ja, ja.
Ja, und dann kann man demnächst mal wieder weitermachen.
Nicht
Danke
schlecht.
Dafür.
Nicht schlecht. Ja, neulich habe ich auch noch von irgendjemandem gehört, der jetzt MASH anfangen will. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, der gute Michael. Der wollte das mit seiner Frau anschauen, die alte Serien nicht mag. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fang aber nicht bei der ersten Staffel an, sondern vielleicht mit der vierten Staffel, wenn Colonel Potter auftaucht. Dann wirkt es nicht ganz so alt. Denn es ist tatsächlich so, bei MASH mit dem Auftreten von BJ und Colonel Potter ist so eine Zäsur in der Serie. Bis dahin, wir hatten das neulich, als ich mich mit Gregor über eine der ersten Folgen besprochen habe, als noch Henry und Trapper im Lager waren, da wirkt die ganze Serie noch ganz anders. Das hat noch so eine richtig, richtig alte Anmutung.
Bisschen mehr Comedy-haft und nachher ist ein bisschen öfter ein ernster Hintergrund dabei.
Genau. Und später ist es eine ausgewogenere Mischung aus Comedy und Drama und es wirkt alles schon ein bisschen gerundeter und gefestigter. Ja. Man hat so das Gefühl, ja, da hat die Serie sich dann schon gefunden. Und wirklich, es ist wie eine Zäsur. Es ist wie so eine Sollbruchstelle. Interessanterweise ist mir das irgendwann aufgefallen, das wäre eine Parallele zwischen MASH und Buffy, denn bei Buffy ist es auch nach der dritten Staffel ist auch eine Sollbruchstelle in der Serie festzustellen. Das wäre allerdings auch die einzige Gemeinsamkeit, die mir bislang aufgefallen ist. Aber sowas würde mir auch schon reichen für den Sumpf. So, jetzt ist gut. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an euch da draußen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Feedback habe ich keins mehr vorzulesen, soweit ich das weiß. Da ist nichts Neues mehr gekommen. Wir hatten beim letzten Mal sehr viel und das war auch toll. Jetzt ist gerade nichts Neues. Also wenn ihr Feedback geben wollt, kontakt@der-sumpf.de E-Mails oder Kommentare hier in den Shownotes oder auf Blue Sky und vielleicht auch auf Facebook oder eben Postkarten schreiben. Ihr findet meine Adresse im Impressum. Ich freue mich da immer sehr. Wenn ihr Lust habt, mir irgendwas Gutes zu tun, so als kleines Dankeschön, findet ihr auch die Wunschliste. Müsst ihr aber wirklich nicht machen, nur wenn ihr mögt. Könnt ihr mir Tee oder Schokolade oder irgendwelche Kinkerlitzchen schenken, freue ich mich immer. Es ist kein Sponsoring. Der Sumpf ist nach wie vor kostenlos. Und am meisten freue ich mich einfach übers Weitersagen, denn dann verbreitet sich der Podcast noch ein bisschen mehr. Das ist immer schön. Und damit sind wir jetzt am Ende und jetzt hört ihr tatsächlich nochmal meine Darbietung von Bye bye Lucky Luke. Jeder, wie ging denn das nochmal? Egal, ihr hört es jetzt gleich. Ich werde wahrscheinlich an passender Stelle mitsingen. Es bleibt euch nichts erspart. In dem Sinne, macht's gut und ja, tschüss.
Tschüss.
Gestern, der den Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Druck, so hieß das damals.
Spiel mir das Lied vom Tod.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.